So reife ich dann einfach in meinem eigenen Sein sozusagen durch die Hilfenahme von einem befreiten Wesen.
Das macht natürlich extrem neugierig, was du jetzt gesagt hast. Eine Meditation mit der Einführung in das Sein. Was stellt sich jetzt der Zuschauer, Zuhörer darunter vor? Sprich, der YouTube-Link. Wenn du das in Worte kleiden könntest,
Ja,
wie würdest
das
du
ist genau das, was ich auch mit meinem Sohn mache. Ne? Wenn wir so unser Männerritual täglich machen, der ist jetzt 7, das machen wir seitdem er 4 ist oder 5, dass wir uns halt hinsetzen und halt auch versuchen zu spüren, ne? Dass ich da bin. Ne? Das einfach nicht das drüber nachdenken, ja, ich bin ja hier, sondern das Fühlen, ne? Das Spüren, dass ich bin. Ne? Das ist es, mehr ist es nicht. Aber wir haben es halt verloren, ne? Ne? Das ist ja dieses Wahnsinnige im Endeffekt, dass wir es ja immer schon sind, ne? Ne? Dass wir immer schon uns hier fühlen, dass wir sind, ne? Das Sein, ne? Das ist ja das Selbst oder Ausdruck des Selbst, können wir vielleicht sein mit Satchit Ananda, mit sein Wissen und Glückseligkeit. Aber wir sind so in der Zeit, wir sind so intellektualisiert, wir sind so starr geworden, so kontrahiert irgendwo, dass wir gar nicht mehr auf dieses weite Dasein unsere Aufmerksamkeit bringen, ne?
So im
Sondern
Detail
halt.
verhaftet, also mit so vielen kleinen Begrenzungen verhaftet oder identifiziert oder wie immer man das nennen will.
Ja, wir spüren halt das Sein nicht mehr. Das ist ja die Krankheit der Zeit, könnte man sagen, dass wir es verloren haben, das Sein, was immer da ist, zu fühlen, zu sein. Ne? Wir haben so die Aufmerksamkeit auf Bilder und auf Worte und auf Objekte, dass das Objektlose, das Sein, was ewig ist, überdattelt wird. Es wird nicht wahrgenommen, weil es uns nicht gelernt worden ist, weil die Verbindung nicht da ist. Und deswegen versuche ich das auch mit meinem Sohn, jetzt, wo noch ein Zugang da ist, aufrecht zu erhalten. Und ich bin so froh, dass mir es gekommen ist, mit meinem Sohn zu machen, ne? Weil die Kinder haben natürlich diesen Zugang noch, bevor dann in der Schule mit der Leistung und den Noten und dem in die Zukunft leben, sozusagen mit dem Absichern, mit dem Aufbauen, mit dem einen Status herstellen und dann sich für jemanden ausgeben und was erreichen wollen, bevor das dann uns verstrickt. Was mit auch was Tollem, aber wenn die Kreativität dabei nicht ist, sondern die Angst, ne, aus der Limitation heraus, dann bringt es uns ja wieder keine Freude und keine Lebendigkeit.
Ein sehr, sehr schöner, zwei sehr, sehr schöne Pole, die du gerade gesagt hast. Die Kreativität und die Angst. Schöpfe ich aus der Kreativität? Kriege ich diese Befriedigung daraus? Oder schöpfe ich aus der Angst und bin ein Getriebener und bin eigentlich permanent in der Wehr? Und nicht mehr in meinem Sein. Also
Ja.
Glückwunsch auch, dass du sagst, dass dir das früh genug eingefallen ist. In der Erwachsenenwelt wird es ja so benannt, dass die Kinder, ich glaube, bis 7 in der magischen Welt leben, aber sie leben, glaube ich,
Da
ich bin
kriege ich
kein
Gänsehaut.
Kinderpsychologe,
Ja.
aber was ich an Kindern sehe, ist einfach dieses direkte Wahrnehmen. Kinder kriegen ja auch alles mit, auch wenn sie den verbalen Inhalt nicht verarbeiten und wenn ihnen der ganze Kontext nichts sagt. Die Essenz kommt an. Und das ist eben auch diesen
Ja,
direkten Einfluss.
weil die
Ja.
Schwingung halt ankommt. Und das sind ja die beiden Schwingungen, ne? Das eine, die Schwingung vom Sein, also Liebe, Kreativität. Und das andere ist halt die Schwingung, der Angst, also des Egos, also der Persönlichkeit, mit der ich halt identifiziert bin. Und das sind unterschiedliche Schwingungen, ne? Das heißt, Die Schwingung des Selbst ist natürlich eine viel höhere Frequenz als die Schwingung der Angst, ne? Und das spürt man, das spürt ja jeder im Endeffekt, aber die Kinder haben natürlich noch einen besseren Zugang dazu, ja.
Naja, die Schwingung der Kreativität ist eben ausdehnend, weil du ja nur kreativ sein kannst, wenn du Eingebungen, was ja nicht dein eigenes Machen ist, sondern etwas, was zu dir kommt, annimmst. Und wenn du von oben oder von irgendwo was kriegst, kannst du es natürlich auch verteilen. Und die Schwingung der Angst ist kontrahierend, weil sie mit diesem Mangelbewusstsein eigentlich, weil hier
Genau.
abkattet ist.
So.
Ja.
Super, genau. Und das ist natürlich toll, wenn das immer mehr und mehr Menschen, ne, wir verwenden jetzt andere Worte im Endeffekt, aber wir sehen, wir sind miteinander, weil das ganz klar ist. Und wenn das die Menschen mitbekommen durch Meditationskurse, durch Entspannungen, ne, durch einfacher sein, nicht so komplex, nicht so kompliziert, nicht so umständlich, nicht so verborgen, nicht so, ja, so aufgesetzt im Endeffekt, ne, mit den Masken, die man dann hat, den verschiedenen Personas für die unterschiedlichen Lebenssituationen und so, dass man, der, dass wir das halt einfach lernen können, wieder mit dieser Intuition, mit diesem Instinkt, mit dieser Kreativität, mit dieser Erfüllung, mit dieser Lebendigkeit, mit diesem Wissen halt einfach wieder, das ist ja auch eine Sehnsucht, da wieder in Kontakt zu kommen. Und umso stärker deine Sehnsucht ist, umso schneller wirst du nach Hause kommen. Also in den Frieden, in die Erfüllung, in den Fluss. Ne? Das ist also die Qualität der Sehnsucht beschreibt, wie schnell es geht im Endeffekt. Ne? Ist es so eine Halbherzigkeit, so ein Ausprobieren, dann ist es halt eine andere Kraft, die dahinter steckt, als bist du da wirklich getrieben und du musst es machen. Ne? Genau, weil da, wo halt dein Herz ist, da geht es halt lang. Das heißt, das vergisst du nicht. Das ist wie bei deinem Geliebten, ne? Na, irgendwo. Du brauchst nicht den Namen deines Geliebten aufschreiben und dir dauernd ein Bild hinhängen, sondern der Geliebte ist halt mit dir. Und wenn deine Sehnsucht das ist in Richtung Freiheit, ne? Aber jetzt nicht in Richtung Freiheit, in Richtung Impfen oder Masken oder Wohnung oder so, sondern in Richtung Freisein von Ängsten,
Universeller.
von Zweifel, von Trennung. Ne? Diese Freiheit, von der die limitierte Freiheit ja herausbricht im Endeffekt, aber sich nicht mehr nur damit zu befriedigen, sondern wirklich in die wahre Freiheit zu kommen. Ne? Nicht die Freiheit, die wir jetzt in den Medien so oft hören, ne? Die ja wieder dann nur zu Unfreiheit wahrscheinlich führt. Genau. Das ist die Meditation. Ne?
Ich fand es am Anfang auch total interessant, weil du eben, als du erzählt hast, nach Thailand, dass du nach Thailand gegangen bist, die Suche nach der Freiheit, weil der Freiheitsbegriff oder der Begriff der Freiheit, des Sehnen nach Freiheit, ist ja der menschlichen Seele irgendwo immanent. Es wird mehr oder weniger gespürt, aber es ist irgendwo auch etwas Untötbares. Und wir haben gar nicht wirklich, wir wissen gar nicht, also es wird in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilisation nicht gelebt und nicht erklärt, wie du das eingangs auch gesagt hast, was diese Freiheit eigentlich ist und woher dieses Sehnen kommt. Und wie du es gerade gesagt hast, es ist die universelle Freiheit, die aus diesem Einheitsgefühl oder das Einheitsgefühl schwemmt, das Trennungsgefühl einfach raus. Oder? Es ist diese allumfassende Freiheit und der Drang ist eigentlich in jedem da. Nur es ist gar nicht so bewusst. Jeder ist gern frei, aber wozu oder
Ja,
was heißt es eigentlich
das
genau?
ist ein super spannendes Thema, weil das Freiheitsgefühl, das löst sich auf, das verschwindet in dem Moment, in dem du frei bist.
Genau.
Und dann sieht man spätestens, dass das Freiheitsgefühl von der Gebundenheit kam, von der
Genau.
Gefangenheit,
Genau.
von der Limitiertheit. Nur wo eine Limitiertheit ist, ist auch ein Gefühl, frei zu sein davon. Ne? Wenn du plötzlich frei bist, dann gibt es keine Freiheit mehr, weil es gibt nur das dann wiederum. Und wir haben es halt nicht gelernt, ja, weil uns halt unsere Kindergärtner und unsere Eltern, ne, und unsere Lehrer und unsere Politiker und unsere Wirtschaftsführer und manchmal auch unsere Yoga-Lehrer nicht erklären können. Ne? Das hat halt natürlich einfach was mit der Reife der Seele zu tun, ne? Oder mit der Erkenntnis. Und da ist jetzt nichts besser oder schlechter, sondern es gibt halt eine richtige Zeit, wo ich bereit bin, ne? Wo ich reif dafür bin, ne? Dass ich auf denjenigen treff, der mir es erklären kann, ne? Auf das Buch, auf das Video, auf den Meditationskurs, auf den Yogalehrer oder was auch immer. Und plötzlich höre ich das und es taucht ein, es macht was mit mir, es berührt mich. Und dann habe ich es zum ersten Mal gehört und dann verstehe ich das dann, ne? Was vielleicht davor schon öfters mal zu mir kommen wollte, aber es ist nicht erkannt worden, weil es nicht reif war einfach, ne, weil die Zeit noch nicht da war. Und
Ja,
so hat alles seine Zeit halt auch, ne?
ich finde es eine sehr, sehr prägnante und sehr interessante und sehr wichtige Kernaussage oder Kernessenz auch, dass eigentlich das Freiheitsbedürfnis, das ich als Individuum oder jeder als sein oder ihr eigenes Individuum spürt, ein Ausdruck des zu sehr gebunden oder zu sehr eingeengt Seins ist, also direkt reziprok, mein Bedürfnis nach Freiheit spiegelt genau mein Gefühl der Einengung ein. Und auch wenn das Leben relativ frei aussieht, kann ja immer noch die Sehnsucht nach der Freiheit da sein. Und dass das eigentlich von der Urwurzel ein spirituelles Bedürfnis ist. Es ist ein Bedürfnis nach spirituellem Erwachen und nicht nach was auch immer für Sinnesobjekte oder Sinnesbefriedigungen winken oder so, die Essenz
Ja.
ist die absolute Freiheit, ist das Bedürfnis nach absoluter Freiheit,
Ja,
wie du gesagt hast.
aber natürlich das, was oberflächlich sich zeigt, ne? Also oberflächlich, wenn wir auch wieder dieses Sat-Chit Ananda, dieses Sein, Wissen, Glückseligkeit, das ist die Zugkraft. Also wir haben halt nicht den vollen Kontakt zum Wesen, also zum Sein. Deswegen haben wir dieses Gefühl, mehr leben zu wollen, ne, mehr erfahren zu wollen. Wir haben nicht diesen Zugang zum höchsten Wissen. Also wollen wir lesen, Kreuzworträtsel machen, Nachrichten hören, studieren, eine Yogalehrerausbildung machen, weil halt wir wollen wissen, weil wir Wissen sind, aber wir sind nur im unbewussten Kontakt damit und deswegen ist die Sehnsucht, die uns nach Hause führt und natürlich so genauso miteinander, ne, mit der Freude, mit der Wonne, mit der Glückseligkeit, geboren aus der Liebe heraus. Wir wollen Liebe, wir wollen diese Freude, aber wir sind uns nicht bewusst, dass es aus dem Wesen herauskommt, aus dem Unlimitierten, ne, aus dem Absoluten. Und deswegen projiziert halt der Geist einfach diese Sehnsucht nach Freude in Objekte oder in Menschen oder in Lebenssituationen. Und das passiert ja die ganze Zeit. Es sind halt Projektionen, es sind Gedanken. Und das ist alles in Ordnung, aber es ist halt oberflächlich. Es fühlt sich einfach oberflächlich so wahr. Wir nehmen die Welt so wahr. Viele können mir da folgen. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Du weißt, wie es sich anfühlt. Und jetzt gibt es halt die spirituellen Lehren, wo halt die Meditation zum Beispiel oder Yoga eine davon ist. Jede Kultur hat da natürlich ihre eigenen Dinge, die ja genauso gut sind, höchstwahrscheinlich. Und mit denen kommt man jetzt von der Oberfläche in die Tiefe. Ne? Und dann sagen wir da halt dann, genau, Yoga dazu. Wir wollen einfach von der Oberfläche weg und wir wollen tiefere Schichten erkunden. Und deswegen sagt man ja auch manchmal, das ist so was Wissenschaftliches. Ne? Yoga ist eine Wissenschaft. Es gibt nämlich einen Weg, der aufgezeigt ist. Das haben schon Menschen vor uns gemacht und wir können dem einfach folgen, wenn unsere Sehnsucht stark genug ist.
Ja, oder mir kommt gerade Yoga, eine neue von den 1 Million Definitionen von Yoga. Yoga ist die Antwort auf eine Ermüdungserscheinung, nämlich wie Swami Shivananda eben sagt, fulfilling wishes. Entschuldige, ist like quenching thirst with salt water. Also Wünsche erfüllen ist wie Durst mit Salzwasser befriedigen. Und wenn man die Sinnesbefriedigung so und so oft durchgespielt hat, inklusive der traurigen Erfahrung der Halbwertszeit, dass sie eben immer wieder auch subsided oder abnimmt oder verschwindet oder sich auflöst, wenn man dieses Karussell einfach oft genug mitgefahren ist, dann stellt sich natürlich irgendwann die Sinnfrage von diesem Karussell und dann fängt man an, weiter zu suchen und
Genau. Und dann kommt dieses, da verändert sich damit das Bewusstsein, weil es geht halt in eine andere Richtung. Und dann passiert ja das, was wir Wunschlosigkeit nennen, Vairagya, ne? So plötzlich merkt man, früher hat es mich noch bekommen, dann habe ich noch mitgemacht, ich wollte es haben oder ich wollte es nicht haben und plötzlich kann man es freilassen. Und das ist auch wirklich eine Riesenfreiheit, weil dann muss ich auch nicht mehr drüber nachdenken. Also meine Energie wird dann nicht mehr für geistig, intellektuelle oder persönliche, also das Prana, auch die Lebensenergie aufgewendet oder wir könnten vielleicht sogar sagen, verschwendet oder gebraucht, sondern ich kann dann plötzlich eher in der Ruhe sein, in der Stille sein, mit mir selbst sein. Und dann kommt halt diese höhere Kraft, ne? Wenn die Buddhi, wenn die Vernunft plötzlich die Möglichkeit bekommt, still zu sein, also die Stillheit des Geistes, ne? Dieses Yoga, Citta, Vritta, Nirodha, Yoga ist das zur Ruhe kommen der Gedanken im Geist, dann kommt eine Kraft, eine Macht in die Vernunft, in die Buddhi und dann wird die zum Buddha. Und dann kommt diese Kreativität, dann kommt diese Spontanität, dann kommt diese intuitiv Kräfte, könnten wir sagen. Das halt irgend, das hat was hier mit diesem Kopfraum zu tun. Ja.
Es ist quasi, was du, der Weg, den du gerade beschrieben hast, ist quasi der Weg, die Erfüllung die Erfüllung im Außen zu suchen und sie im Innen entstehen zu lassen oder das Wissen zu haben, dass man sie dort findet und die Bereitschaft, sie da zu kultivieren oder zu. Ja, es ist schwierig in Ermangelung der Worte, wie man diese Zustände beschreibt, aber es ist ein ganz wesentlicher Shift. Und ich glaube, die Leute, die das getan haben, sind extrem anziehend für alle anderen, die das auch getan haben, aber auch sehr anziehend für Leute, die es noch nicht getan haben. Sie können es nur nicht benennen, was diese Anziehungskraft ausmacht. Was man eben im
Moment,
Volksmund ganz banal als in sich.
Moment mal, ich kann dir gerade eben nicht folgen. Hier ist ein Gespräch. Könnt ihr bitte die Türe kurz zumachen? Ah, super, danke. Das wäre schade, wenn ich sonst nicht richtig folgen kann.
Also ich habe gesagt, dass wenn man quasi vom Suchen der Glückseligkeit, sage ich jetzt mal, ich nenne es nicht mehr Befriedigung, sondern von den äußeren, vom Außen, von der Außenwelt nach innen geht, dann stärkt es eben das gesamte System, sage ich mal so allgemein nur. Und das macht einen extremen Anziehungsfaktor. Also die Leute, die das gemacht haben, erkennen sich untereinander und sind auch meistens miteinander. Aber auch die Leute, die es nicht gemacht haben, für die haben die Leute, die es gemacht haben, einen sehr großen Anziehungsfaktor, obwohl sie nicht benennen können, what's going on here? Also was läuft da so genau?
Ja, das ist die Schwingungsfrequenz, genau. Die Schwingungsfrequenz wird halt einfach erhöht. Das hat auch was mit der Vitalisierung zu tun. Wenn der Geist ruhig wird, dann ist es eine Stärkung. Es ist wie einen neuen Körper bekommen. Es ist ein Abtransformieren Upgrade
Okay.
des Immunsystems, ne, das ist die Aura, die ist halt dann nicht mehr wie so ein Schweizer Käse im Endeffekt, wo alle möglichen Informationen einfließen und ich die Schwingung abbekomme von den Kaufhäusern, von den verwirrten Menschen, von den wütenden Menschen, von Energien, wo ich gar nicht richtig weiß, sind es meine oder die anderen, also diese Verwirrungszustände, Vernebelungszustände, müden Zuständen, sondern dann ist halt das Energiefeld, die Aura, ne, die Pranamaya-Kosha und alles, was dazugehört, der Vitalkörper, plötzlich kann sich dann füllen mit Licht. Und dieses Licht ist eine Freude und dieses Licht ist im Endeffekt das Licht des Wesens, also des Seins, des Selbst. Und das erhebt einfach alles, also Menschen, die dann zu dir in dieses Energiefeld reinkommen, die werden halt einfach berührt davon. Das ist ja auch der Grund, warum ich jeden Morgen mit diesen geführten Meditationen meditiere, weil diese Wesen haben halt, das ist halt die Eigenschaft, dass Energie sich anpasst, ne? Das Energiefeld passt sich halt an. Deswegen gehen wir ja in Wälder, gehen Pilgerreisen, Kraftplätzen, Ashrams und besuchen diese Wesen immer schon, immer seitdem es Menschen gibt, machen das Menschen. Ne? Und das ist natürlich auch eines der besten Sachen, die man überhaupt machen kann. Ne? Nicht nach Urlaub, nach wo auch immer hin. Es gibt super Orte. Ich mag da jetzt gar keinen sagen im Endeffekt, sondern ich würde halt dorthin gehen, wo halt ein super Kraftplatz ist und nicht unbedingt da, wo ich lang nachts auf bin und am nächsten Morgen mich erstmal regenerieren
Surprised. Jetzt hast du deine Meditationspraxis gerade angesprochen. Du hast gesagt, du meditierst morgens. Wie sieht deine Praxis so von den äußeren Details aus? Passt du das fließend an einen sich verändernden Tagesrhythmus an oder ja?
Ja, ich gucke immer, wann ist die Zeit, dass ich was tun muss, jetzt im Außen, ne? Also mein Seva oder Familie oder was auch immer. Und dann stehe ich typischerweise 2,5 Stunden früher auf. Ne?
Und
Aus
wie lange meditierst du dann? Du hast vorher gesagt, 20 Minuten bis 2 Stunden.
ja, also 20 Minuten tue ich nie meditieren, ne? Weil 20 Minuten ist nur die kürzeste Meditation, die geführteste, die ich habe. Die ist 21 Minuten oder so. Typischerweise versuche ich schon zwischen 1,5 oder 2 Stunden dann zu meditieren, ne? Aber es ist jetzt nicht so eine Meditation, wie man sich das vielleicht vorstellt, so im freien Sitz aufgerichtet, im Lotus irgendwo mit so einem. Das ist so ein Typ, der sich da, ein Körper, der sich nicht bewegt, sondern ich lehne mich da ich sitze in meinem Bett und lehne mich an und dann bewegen sich auch meine Beine, die strecken sich aus, die falten sich wieder und ich bin halt einfach in dieses absoluten, also so stark wie möglichen Gegenwärtigkeit und nehme dies und lass diese Schwingung einfach, die eh schon da ist, sein. Das heißt, ich lasse den Geist zur Ruhe kommen. Ich tauch ein im Hier und Jetzt durch diese geführten Meditationen mit meinen Lehrern. Genau, und dann bin ich da halt, und das ist die Kraft. Wenn ich eine Kraft habe und weitergeben kann, dann ist es diese Kraft, weil ich halt jeden Tag wieder da in Verbindung gehe. Und das ist wie eine Brücke, über die man geht. Die Brücke von der Zeit, ne, von dem Psychologischen, von dem Persönlichen, vom Ego, von der Zeit, von der Vergangenheit, von den Projektionen in das Sein. Genau. Und irgendwann ist man über diese Brücke gegangen und dann ist man halt und kommt nicht mehr aus dieser Gegenwärtigkeit raus. Das könnte man auch mit Bewusstsein beschreiben. Dann hat man halt dieses Bewusstsein, dass man dieses Sein schon immer war, welches man jetzt wahrnimmt. Und dann kann man auch nicht mehr rausgehen. Und trotzdem funktioniert natürlich alles super,
Ja.
weil Kreativität ist ja da, Prana, Lebensenergie ist noch mehr da, Wachsamkeit ist da, man hat nicht mehr diese Abneigungen und diese Anziehungskräfte, ne, diese Verwirrungen, sag ich mal, oder diese Last. Und von dem her ist man halt dann noch mehr zur Verfügung für sein Leben, um das wahrzunehmen und natürlich auch für andere, die dann Schutz finden können oder Klarheit finden können, sich anlehnen können, die sich dann vielleicht nähren können, ne? An dieser Stabilität, an dieser Liebenswürdigkeit, an dieser Einfachheit.
Wunderschön. Wenn jetzt dein kleiner Sohn zu dir, nehmen wir mal an, er ist ein paar Jahre älter noch geworden und jetzt kommt er zu dir und sagt, Papi, ich will jetzt auch meditieren. Was hast du für Tipps für mich? Was würdest
Ja.
du mir sagen?
Also in seinem Leben würde ich sagen, das ist das, was wir ja
Sowieso.
eh schon machen. Du meditierst ja eh schon immer mit dem Papa. Das ist einfach dieses Jetzt hier sein, aber nicht intellektuell, also auch nicht nach. Holen als Affirmation oder als Autosuggestion, sondern das Fühlen, ne, das Spüren des Seins. Ich soll sagen, das ist genau das, was wir eh schon immer jeden Tag ma gemeinsam machen.
Entschuldige. Und wenn er dann sagen würde, und Papi, was hat die Meditation jetzt hier, wie spürst du die dann im Alltag? Hast du eigentlich auch schon gesagt, ja.
Ja, naja, das ist halt, wie spüre ich es im Alltag? Es ist halt einfach dieses Harmonische, das dann mitgenommen werden kann, ne? Dann, wenn Komplikationen auftreten, also schwierige Lebensumstände, Chaos, ne? Wir hatten das ja jetzt gerade eben ein super Beispiel. Die Welt spielt verrückt und ich habe halt die Möglichkeit, in meiner Mitte zu bleiben, in meiner Einfachheit zu bleiben, auf das Wesentliche halt wieder zurückzukommen, weil halt die Vernunft, der Verstand mich daran erinnert. Warum? Weil halt der Verstand plötzlich eine Macht bekommen hat. Früher hat uns der Verstand noch dran erinnert, oh, wie sehe ich aus? Oh, tue ich die rechten Worte sagen? Oh, komme ich an mein Ziel? Oh, jetzt muss ich aufpassen, sonst könnte ich verletzt werden. Und plötzlich fängt der Verstand an zu funktionieren und er erinnert mich dann plötzlich dran, oh, ich fühle mich unwohl in meiner Haut, also muss ich im Ego sein. Dann gehe ich wieder zur Atemwahrnehmung, dann gehe ich wieder zur Vitalitätswahrnehmung, dann gehe ich wieder zum Spüren, dass ich hier jetzt bin.
Ich habe noch eine letzte Frage, die ich noch niemanden gestellt habe, die auch in politischer Neutralität gestellt wird. Aber wir haben ja vorher über das Yogi-Sein zu zweit gesprochen und über das Üben und dann die Praxis, die irgendwann abgefragt wird, was du ja auch gerade angesprochen hast. Jetzt hattest du ja auch Corona. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so sagen darf. Wenn nicht, muss es weggeschnitten werden.
Aber gerne. Ich habe ja sogar Videos täglich gemacht von meiner Quarantänezeit.
Und ein Yogi, genau, und ein Yogi sieht natürlich eine Quarantäne nochmal anders. Und du hast gesagt, es war eine besondere Zeit. Wie hast du quasi dein Quarantäne-Retreat, nenne ich das mal, oder wie hast du es als Yogi genutzt?
Also wie auch immer, da waren verschiedene Wogen dabei, aber die Essenz jetzt für mich war, dass ich mit meinem Lehrer in Kontakt war und ihm diesen Schmerz, in dem ich war, meinen Sohn nicht sehen zu können, beschreiben konnte. Und auch die Sorge, dass es ihm schlecht geht oder nicht gut geht dabei. Und er mir zeigen konnte, reflektieren konnte, dass diese Sorge eine Unwahrheit ist, dass die von meinem inneren Kind herstammt und jetzt nach außen projiziert wird. Und das war für mich die Heiligkeit der Abgeschnittenheit, also der Quarantäne, dass ich dann plötzlich habe, weil ich an meinen Lehrersohn unendliches Vertrauen habe, konnte ich dann diese Last loslassen, konnte mich dem hingeben, dass ich einfach diesen Schmerz spüre, diese Unsicherheit zulasse, mich dem Prozess hingebe. Und das hat sich dann auflösen dürfen, also die Sorge, meine Sorge für mich und meine Sorge für meinen Sohn. Und dann bin ich in eine Tiefe der Meditation gekommen und in einen Frieden, wo wieder eine neue Ebene einfach kommen durfte. Und deswegen kann ich nur sagen, alles ist Segen.
Ich finde es
Krank geworden zu werden, war ein Segen. In der Quarantäne zu sein, war ein Segen. Vater zu sein, war ein Segen. Aber nur dadurch, weil ich jemanden hatte, der mir es zeigen konnte und ich das Vertrauen hatte, dann aufzugeben, das Festhalten aufzugeben, meine Meinung aufzugeben, meine Ansicht aufzugeben, durch das Vertrauen in meinen Lehrer. Und dann war halt wieder plötzlich eine andere Stufe sozusagen der Meditation plötzlich möglich.
Ich finde es hochinteressant, was du gerade sagst, und es ist auch hochbrisant und hochaktuell, weil dieses Gefühl der Trennung, dem sind ja sehr, sehr viele Menschen unterworfen, gerade Eltern, die ihre Kinder und wieder Kinder haben, also drei Generationen, Familien. Und das Thema der Trennung betrifft extrem viele Menschen zurzeit. Eine kurze Zwischenfrage noch, bevor wir dann wieder zurückschwenken. Hast du es dann danach verifizieren können mit deinem Sohn, also dass deine Sorge, dass er darunter leidet, dass ihr euch nicht seht, dass das wirklich eine Projektion war? Also konnte er dir das bestätigen? Ja.
So würde ich es nicht nennen, ne? So kann ich es nicht sagen, ne? Ich habe schon mitbekommen, dass auch halt während den Videoanrufen zum Beispiel, während der Zeit, ich auch gemerkt habe, er konnte mich nicht richtig angucken und deswegen ist die Sorge halt auch verstärkt worden, ne? Dass irgendwie sowas wie der Kontakt sich auflöst oder in den Hintergrund geht oder so. Und ich habe jetzt schon auch festgestellt, dass es für ihn schon anstrengend war, aber es ging ja um meine Sorge und die war nicht berechtigt. Und was ich halt jetzt einfach mache, ist, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Ne? Genau, und dann kam auch wirklich dann eine andere Meditation, dieses mit dem, dass wir das Sein spüren, ne? Das ist daraus entstanden im Endeffekt, also ein Zusatz von unserem Ritual, was passiert ist. Und also es hat sich dann in eine feinere Richtung gelenkt, nämlich in das Spüren des Seins. Und jetzt verbringe ich halt mehr Zeit mit ihm, also genau, genau, ich habe jetzt mehr Anteile mit ihm und ich merke, dass sich das jetzt dadurch wieder stabilisiert. Also er wird da keinen Schaden mitnehmen. Und ich bin mir auch sicher, dadurch wird wieder etwas werden, was jetzt gerade eben noch im Prozess ist, was einfach auch sich wieder als Segen herausstellen wird. Genau, weil auch die Abhängigkeit von den Kindern, ne? Und das ist was, was sich oftmals die Eltern nur wenig bewusst sind. Ne? Wenn ich an meinem Kind festhalte, würden die meisten Menschen sagen, Eltern, ja, aber das ist doch natürlich. Aber ich lehre dadurch auch, dass meine Kinder an mich gebunden werden, ne? Und das ist eigentlich was total Schlimmes, was passiert durch meine Bindung zu meinem Kind, dass dadurch das Kind lernt, sich an mich zu binden, ne? Und da darf man noch mal unterscheiden, ne? Ich rede hier von einer Liebe, die über die Bindung geht, durch die Auflösung der Bindung. Und die würde ich unterstützen, aber die können wir nicht intellektuell zuordnen oder begehen, diesen Weg. Diesen können wir nur fühlen, ne? Das hat was mit dieser Gegenwärtigkeit zu tun. Das hat was mit diesem Bewusstsein zu tun, ne? Das hat was mit diesem, was wir halt durch die Meditation im Endeffekt versuchen zu üben oder zuzulassen, ne? Dass ich dann plötzlich mit einer höheren Intelligenz weiß, wie kann ich mein Kind, wie kann ich meine Kinder oder meinen Partner oder jeden Menschen, den ich treffe, lieben, befreundet sein vielleicht, ihn sogar führen, ihn Schutz geben, aber ohne ihn zu binden.
Also
Genau.
was man im Volksmund ja mit dem Begriff Gottvertrauen auch kennt.
Auch
Also die Liebe wird aufrechterhalten, aber sie ist kein in einer
Zwange.
Begrenzung halten.
Ja,
Ja. Ich habe auch
ja.
vorher gemerkt, als ich dir die Frage gestellt habe, eigentlich war sie falsch gestellt, denn dein Sohn lebt auch in einem Umfeld. Also während du in Quarantäne bist und das Umfeld, in dem wir alle global ja leider leben, ist doch auch sehr angstdurchdrungen. So und
Ja, weil
nach.
es vom Ego bestimmt ist und Ego heißt ja Angst. Genau. Es gibt
Ja?
kein Ego ohne Angst.
Ja, genau.
Wenn es keine Angst mehr gibt, hat das Ego keine Kraft mehr, weil es versucht ja durch die Angst weiterhin zu existieren, ne? Sozusagen durch die Trennung. Ne?
Genau.
Und die beiden Dinge, die gehen miteinander, löst sich die Angst auf, das heißt, das Ego ist ja fein geworden und dann reißt der Schleier und plötzlich bin ich diese Liebe, nach der ich mich sehne.
Ja, die Angst ist die Begrenzung oder das Ego genauso ist die Begrenzung. In der Begrenzung ist irgendetwas außerhalb. Was außerhalb ist, kann ich verlieren oder nicht bekommen oder ist nicht meins und dadurch entsteht die Angst. Wenn ich aber quasi in meinem Bewusstsein mit allem verbunden bin, kann man mir nichts nehmen und ja. Sehr, 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 sehr schön gesagt. Was mich auch noch interessiert hat, du hast gesagt, du hast über dann, ich nenne es jetzt mal einfach dein Quarantäne-Meditations-Retreat, was hoffentlich eine große Inspiration für möglichst viele ist, ist dir auch bewusst geworden, woher deine Sorge über ihn kam? Das heißt, quasi ein altes Gefühlsmuster, das du irgendwo erworben hast, wird getriggert und du korrigierst mich, wenn ich jetzt hier so laienpsychologisch völlig daneben rumfahre.
Nee.
Und es kommt und es kommt wieder hoch. Es gibt aus der traumasensitiven Yoga-Therapie diesen für mich sehr inspirierenden und erhellenden Satz. Auf Englisch heißt der: Pain travels in families as long as somebody is willing to feel it. Schmerz
Ja,
reist in
genau.
Familien so lange, bis jemand bereit ist, ihn zu spüren. Und ich denke mir in dieser Pandemiezeit sehr oft, Schmerz reist in Völkerverbünden oder Nationen oder eben auch global, bis eine Generation bereit ist, ihn zu spüren. Und wir leben ja eigentlich jetzt kollektiv, wie du es gerade gesagt hast, im Ego, in der Angst, in der Begrenzung, im Mangel. Ganz abstrakt gefragt, unabhängig von allem, was draußen gespielt wird, hältst du es für möglich, dass die jetzige Generation, die wir jetzt alle sind, die hier jetzt gerade auf dem Planeten sind, dass wir dieses Trauma auflösen können?
Die wo da reingehen in diese neue Zeit, die werden es alle auflösen. Genau, das Bewusstsein wird sich jetzt erweitern von dieser Angst, von dieser Kontraktion. Die wird vielleicht noch mehr kontrahierter, ne, durch die Lebensumstände. Das wird halt
Pressure
bis es halt
Cooker.
kollabiert im Endeffekt. So weit glaube ich, dass es jetzt geht. Und der, wo dann mit in dieses neue Bewusstsein geht, der wird da frei davon sein. Aber es wird halt nur der schaffen, ne? Der halt sich hingeben kann, ne? Der halt auch be bereit ist dann im Endeffekt. Bei diesem Satz, den du gerade eben gemeint hast, wie wir diese alten Traumatisierungen auflösen können, ne? Ich würde noch was zufügen. Ich würde nicht meinen, dass es, also dass der Schmerz so lange bleibt oder die Angst, wie man halt noch jemanden hat, der sie halt spüren, ne, möchte oder fühlen möchte, sondern es geht ja, das Fühlen ist ja das Gute, das Fühlende ist ja das Wahre, so
Ja.
wie ich den Schmerz gefühlt habe,
Und auch
sondern
gelöst.
den Schmerz fühlen, ne, ohne ihn festzuhalten oder ihn zu leugnen, ne, also sich zu betäuben, wegzurennen, zuzudeckeln, ne, genau, Fernsehen zu gucken oder halt, ne, sich zu betäuben im Endeffekt, sondern es halt einfach zu erleben. Genau, alles, was nach oben kommt, kommt ja nur nach oben, weil es noch da ist. Sonst könnte es ja nicht kommen, ne? Also
Ja.
muss es irgendwo da sein, ne? Und es kommt aus dem Inneren, ne? Vielleicht aus dem Unterbewusstsein, aus dem Unbewussten kommt es nach oben und dann kann ich es halt spüren, ne? Und wenn ich dann den Mut habe und das Vertrauen, mich dem hinzugeben, das ist so, oder ohne jetzt danach zu greifen oder es nicht haben zu wollen, also ohne Handlung, ne? Sag ich dazu. Also das Begreifen wäre eine Handlung, ne? Oder Wegstoßen wäre eine Handlung, sondern ich spüre es einfach und gebe es frei. Ich mache nichts damit. Ich
Und
spüre
erlöse
es
es dann
einfach
doch.
und dadurch wird es erlöst.
Aber das
Genau.
genau sagt der Satz. Also Schmerz reißt in Familien so lange, bis einer bereit ist, ihn zu fühlen. As long as somebody is willing to feel it. Und durchs Fühlen, genau wie du sagst, kommt dann die Oberfläche, wird
Ja.
transformiert, weil Schmerz ist nicht ultimative
Ja,
Wahrheit, also hat dann
na, es
alles
gibt ja noch
andere.
dieses Prinzip, du fühlst es und dann kommt das Ego wieder und ach, guck, du bist der arme Schlumpf, der es immer bekommt und so. Also
So.
oftmals macht ja dann das Ego wieder was. Es fühlt es, aber dann gibt es es halt nicht frei, sondern es klammert halt dann wieder. Aber dieses Fühlen ist
Aber
dieses.
dann ist er nicht in der Tiefe gespürt. Dann ist er so sehr zur Identität geworden, dass ich ihn gar nicht durch mich hindurch, dann kann ich ihn quasi
Ja,
anschauen und wie du
ja,
sagst, festhalten, aber
ja.
er geht nicht durch mich hindurch. Also ich
Ja, wir
mache dann
könnten
einfach.
da wieder dieses Wort oberflächlich vielleicht nutzen, ne? Man hat es halt dann wirklich nur oberflächlich gespürt, aber hat halt dann den Prozess nicht in der Tiefe erlaubt. Und das wäre dann der Auflösung, der Transformation.
Das lässt sich ja jetzt hier, während wir so schön da sitzen, im Trockenen alles sehr leicht sagen, aber den, naja, also den Schmerz zu spüren, ist eine gewaltige Sache. Unsere ganze, weiß nicht, ob ich es Kultur nennen soll, aber auf jeden Fall unser Wirtschaftssystem basiert auf der Schmerzunterdrückung. Ansonsten könnten wir gar nicht so viel verkaufen und immer wieder neue Bedürfnisse schaffen, eben wie Shivananda sagt, Salzwasser trinken. Aber den Schmerz zu spüren kann eine sehr überwältigende Sache sein. Und ein Lehrer oder ein Rahmen für so eine Erfahrung ist extremst hilfreich. Und jetzt hast du ja, finde ich, ein sehr, sehr tolles Meditationsformat, das du gerade anbietest, Meditation in die neue Zeit. Also mit anderen Worten, mein Aufruf in die Welt. Es ist extrem hilfreich, sich einen Lehrer und einen Rahmen zu suchen, um diesen Schmerz zuzulassen. Der Schmerz ist nicht umsonst unterdrückt seit nicht nur Jahren, Jahrzehnten, Generationen, Ahnen. Wir wären nicht da, wo wir sind, wenn es nicht schon ewig so laufen, also fast ewig. Sagen wir
Tieferinnen,
mal, die
ja.
letzten 2000 Jahre oder so. Also man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man sich denkt, hey, ich habe mich noch nicht hingesetzt und ich hatte noch nicht den Mut, den schwarzen Schrank aufzumachen und da reinzuschauen, sondern eigentlich eher auch liebevoll mit sich selbst zu sein und sich die Rahmenbedingungen zu schaffen, die das ermöglichen. Und ich finde, du bist dafür eine von sicherlich vielen tollen Möglichkeiten. Ich würde sehr gerne noch mit dir weiterreden. Vielleicht treffen wir uns noch mal für ein weiteres Interview, aber wir wollen jetzt auch das im Rahmen halten. Wo findet man dich, wenn man sagt, mir gefällt der Rama, ich möchte jetzt auch mal meditieren in die neue Zeit, wie dein Format ja heißt. Also wie kommt man in Kontakt mit dir? Wie kann man mit dir was machen?
Ja, also das Einfachste ist halt einfach bei Yoga Vidya auf die Seminarleiterseite zu gehen und da halt Rama Schwab einzutippen und dann werden diese ganzen Seminare aufgerufen. Und ich habe dem letzt zu jemandem gemeint, egal was du da siehst an Titel oder an Kurssystem oder an Dauer, ich werde über nichts mehr sprechen, was nicht mit dem Wesentlichen zu tun hat. Im Endeffekt versuche ich dann nur, ne, 6 Yoga-Wege von verschiedenen Richtungen, ne, wieder zu diesem Wesentlichen zu führen, weil alles andere befriedigt mich auch nicht mehr. Oder es würde mich vielleicht befriedigen, aber ich kann es nicht mehr, weil so klar in mir einfach ist, wie wichtig es ist, dass ich nur zufrieden sein kann, wenn ich mit mir bin, wenn ich mit dem bin, was eh schon da ist.
Ich denke, auch die Zeitqualität verlangt genau nach dieser Lösung, zur Essenz zu kommen, weil alle Systeme sich als brüchig erweisen, was eben auch eine Riesenwachstumschance sein kann, aber in
ganz
unserer
natürlich, ja, das ist jetzt natürlich, ist es dieses brüchige so hergeführt worden und Menschen werden da jetzt auch rein geschubst, ne? Oder geführt, je nachdem, wie viel Widerstand halt einfach in der Psyche ist. Ne? Also wir können eher da rein gleiten oder wir können halt da irgendwo auch schmerzhaft reingetunkt oder reingestoßen werden. Das kommt halt so ein bisschen drauf an, wie weich, wie flexibel, wie anpassungsfähig, wie viel Hingabe, wie viel Schmerz auf der Vergangenheit da ist. Es ist halt bei allem so ein bisschen unterschiedlich.
Ja. Also was ich noch gerne da zum Schlusssatz hinzufügen würde, der Wille zählt, und auch genügend Selbstliebe zu haben, dass das ein großes, herausforderndes Thema ist, sich seinem Schmerz zu stellen, den man in sich trägt, und sich die Liebe gönnen, sich da einen Rahmen zu schaffen und Hilfe zu, was heißt Hilfe, aber einfach Leute, die den Weg gegangen sind und die einen, und das spürt man ja selber im Herzen, wer quasi zieht einen nach oben, was tut einem gut, und das ist absolut eine Zeit, um dem die erste Priorität zu geben, weil das Einzige ist, was trägt, alles andere ist wie Falschgeld. Es
genau,
wirkt an bestimmten Orten, aber nicht lange und nicht überall.
Genau, ich würde sagen, zögerst
nicht raus.
Nicht mehr länger heraus. Es ist jetzt die kostbare Zeit. Es wird wahrscheinlich eher noch, sonst noch schmerzhafter werden. Beobachte, was passiert, und genau, sei lieb zu dir. Ne? Geh nicht zu arg über deine Grenzen, sondern folg deinem Instinkt. Und dann bist du auf dem richtigen Weg, weil wir alle sind ja geführt von dieser höchsten kosmischen, unfehlbaren, allwissenden Kraft.
Lieber Rama, tausend Dank für deine Erfahrung und für die Tiefe deines Interviews. Hat mich sehr gefreut.
Und danke, Yashoda.
An alle anderen, nutzt die Zeit, sie kann extrem reich werden, und ja, vertraut eurer Intuition und folgt ihr. Hari Om Tat Sat.
Das war Meditation Talks des Center of Excellence for Meditation des Yoga Vidya e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de. Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation, Link in den Shownotes.